Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Ich bin Katja Garmasch. Wir starten direkt mit dem aktuellen Antisemitismus-Skandal bei der Documenta. Es ist schon sehr vieles gesagt worden von Promis, Repräsentanten, Intellektuellen, Politikern und Politikerinnen, aber die Stimmen, die man noch nicht so oft gehört hat, sind die der jüdischen Künstler und Künstlerinnen in Deutschland. Was sagen Sie zu der Documenta 15?
Das ist keine künstlerische Freiheit mehr. Das ist richtig eine Provokation von unserer Gesellschaft. Das ist eine Beleidigung von jüdischen Menschen, die in Deutschland und überall in der Welt leben. Und dass das auf größte deutsche Biennale, auf renommierte deutsche Biennale passiert, ist wirklich ein Skandal. Und auch Skandal ist so richtig, dass die Kasseler Regierung und die ganze Kasseler Verantwortliche sich mehrere Tage Zeit nehmen, bevor dein Statement rauskommt. Das ist mehr keine Diskussion und keine Wahrnehmung und keine subjektive Wahrnehmung, meine ich. Das ist wirklich klar und deutlich ein rassistischer Vorfall. Und wir müssen das wirklich von aller Seite, von rechtlicher Seite, von gesellschaftlicher Seite auswerten und gegebenenfalls weitere Schritte übernehmen.
Für mich ist das absolut inakzeptabel. Und überraschend ist das für mich auch nicht, weil es gab mehrere Hinweise über mehrere Jahre, dass es zum sowas kommen kann. Und ich finde, dass der Antisemitismus in diesem Fall ist nur ein kleines Bruchteil von dem globalen Kulturalismus, wenn man das so nennen kann, also sprich Kulturfaschismus. Es muss irgendwas dagegen gemacht werden und unternommen werden, das ist aus meiner Sicht.
Das waren die jüdisch-deutschen Künstler Rita Krukova und Irakli Migré. Und was unternommen werden sollte, das hören wir gleich hier. Ist das Kunst oder kann das weg? Kann und muss am besten zusammen mit den Verantwortlichen, heißt es im Antisemitismus-Skandal auf der Documenta 15. Das Skandalwerk ist schon weg. Die Generaldirektorin Sabine Schormann will gar nicht weg, trotz der vielen Aufforderungen zum Rücktritt. Der Schaden, der für die größte deutsche Kunstausstellung entstanden ist, und auch der gesellschaftliche Schaden, lässt sich nicht so leicht mit einem schwarzen Tuch verhüllen. Was tun also? Unser Korrespondent auf der Documenta, Ludger Fitkau, ist der Frage nachgegangen.
Benjamin Graumann ist ein vielbeschäftigter Rechtsanwalt mit einer Kanzlei mitten in Frankfurt am Main. Doch um den Documenta-Skandal zu kommentieren, nimmt sich der 41-Jährige Zeit. Denn ehrenamtlich engagiert er sich im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main. Mit heute knapp 7000 Mitgliedern ist die Gemeinde die mit Abstand größte in Hessen, dem Land der Documenta. In der Frankfurter Gemeinde ist das gesamte religiöse Spektrum vertreten. Seit nunmehr 15 Jahren finden in der Synagoge der Mainmetropole die orthodoxen und liberalen Gottesdienste unter einem Dach statt. Benjamin Graumann ist verwundert darüber, dass manche Politikerinnen und Politiker im Umfeld der Documenta, etwa der Kasseler SPD-Oberbürgermeister und Documenta-Aufsichtsratsvorsitzende Christian Geselle, in dieser Woche so fassungslos auf den Antisemitismus-Skandal bei der Weltkunstausstellung reagiert haben.
Für uns als jüdische Gemeinde müssen wir ganz klar sagen, ist es ein Skandal mit Ansage. Es ist ja schon im Vorfeld, Monate vorher, von insbesondere jüdischen Stimmen, vom Zentralrat und auch von anderen Organisationen darauf hingewiesen worden, auf welche Gefahren diesmal der Documenta drohen in der Zusammensetzung. Und es hat sich leider alles bewahrheitet. Insofern sind wir etwas überrascht über die Überraschung, die jetzt teilweise aus der Politik kommt. Denn man muss klar sagen, das war leider abzusehen.
Das unterstreicht am Telefon auch Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Seit einem halben Jahr sei klar gewesen, dass Teile des indonesischen Kuratorinnen- und Kuratorenteams Ruan Grupa die anti-israelische Boykottbewegung BDS unterstützen. BDS steht für Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen gegen Israel. Längst nicht mehr nur gegen die von Israel besetzten Gebiete richtet sich diese Boykottkampagne, sondern auch etwa gegen Künstlerinnen und Künstler aus Tel Aviv, egal wie sie zum Nahostkonflikt stehen. Josef Schuster.
Ja, ich denke, bei der Auswahl der Kuratoren war klar, dass hier Probleme auftreten können. Und wenn es dann nicht gelingt, seitens der Ausstellung Verantwortlichen hier mit Juan Grupa im Vorfeld so weit zu klären, was auf deutschem Boden geht und was eben nicht geht, dann muss man ganz klar sagen, dann heißt doch irgendwas kräftig schiefgelaufen.
Josef Schuster geht nicht so weit wie die jüdische Allgemeine am Mittwoch, die vor allem der grünen Politikerin Claudia Roth die politische Verantwortung für den Skandal gibt und sie nun, Zitat, in höchstem Maße als Kulturstaatsministerin disqualifiziert sieht. Doch dass auch Schuster über Claudia Roth enttäuscht ist, lässt er beim Telefongespräch durchblicken. Schließlich hat der Zentralrat mit ihr schon vor Monaten über die Sorgen gesprochen, die es hinsichtlich der Dokumenta gab. Benjamin Graumann vom Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main sieht die Politik auf mehreren Ebenen in der Verantwortung. Aber auch er nennt den Namen der Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
Nicht nur das Land Hessen, sondern auch der Bund ist verantwortlich. Die Kulturstaatsministerin Frau Roth, die noch im Vorfeld die Dokumenta verteidigt hat gegen die Sorgen und jetzt plötzlich erschrocken ist über die antisemitische Bildsprache, wie sie es genannt hat. Da muss man sich wirklich fragen, ob die Sorgen ernst genommen werden. Und das muss zu Konsequenzen führen für die Zukunft, dass israelische Künstler nicht mehr ausgeschlossen werden. Dass, wenn jüdische Organisationen im Vorfeld warnen vor Gefahren, dass das ernst genommen wird, dass sie frühzeitig mit eingezogen werden und dass die Personen, die dafür verantwortlich sind, dann auch die Konsequenzen tragen.
Bei der Eröffnung der Dokumenta am vergangenen Samstag hatte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits dagegen Position bezogen, dass das indonesische Kuratorinnenkollektiv Juan Grupa lediglich die Sache der Palästinenser auf der Dokumenta 15 vertritt und die Belange Israels außen vor lässt.
Meine Damen und Herren, und das fällt eben auf, wenn auf dieser bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst wohl keine jüdischen Künstlerinnen und Künstler aus Israel vertreten sind. Und es verstört mich, wenn außerhalb dieser Ausstellung weltweit neuerdings häufiger Vertreter des globalen Südens sich weigern, an Veranstaltungen, an Konferenzen oder Festivals teilzunehmen, an denen jüdische Israelis teilzunehmen. Ein Boykott Israels, das will ich sagen, kommt eben einer Existenzverweigerung gleich. Wenn unabhängige Köpfe aus Israel unter ein Kontaktverbot gestellt werden, wenn sie verbannt werden aus der Begegnung und dem Diskurs der kulturellen Weltgemeinschaft, die ansonsten Offenheit und Vorurteilsfreiheit lebt, dann ist das mehr als bloße Ignoranz.
Wo das systematisch geschehe, so der Bundespräsident, sei das eine Strategie der Ausgrenzung.
Und Stigmatisierung, die dann auch von Judenfeindschaft nicht zu trennen ist.
Die BDS ist eine antisemitische Organisation, die ganz bewusst singulär den jüdischen Staat herausstellt und zum Boykott aufruft, ihn nicht teilhaben lässt und eben dann solche Sachen veröffentlicht.
Sagt Benjamin Graumann von der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main. Wenn der Bundespräsident die antisemitischen Inhalte des zentralen Dokumentarwerkes des indonesischen Kollektivs Taring Pardi gekannt hätte, hätte er seine geplante Rede in Kassel nicht gehalten. Da ist sich Graumann sicher. So wie jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt hat, aus Protest zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht nach Kassel zu fahren.
Ich möchte jetzt nicht personelle Konsequenzen für einzelne Personen fordern, aber selbstverständlich müssen die, die dafür verantwortlich sind und die hier total versagt haben, anders kann es man nicht sagen, Konsequenzen tragen. Und das ist die Leitung der Dokumenta sicherlich, aber auch in der Politik, die Leute, die das nicht ernst genommen haben, gedeckt haben und auch jetzt viel, viel zu spät reagiert haben.
Josef Schuster sieht zunächst die Hauptverantwortliche für den Skandal tatsächlich vor allem in der Leitung der Weltkunstausstellung, vor allem in der Person von Generaldirektorin Sabine Schormann.
Ich glaube, verantwortlich in erster Linie ist in meinen Augen der Veranstalter der Dokumenta, vertreten durch die Generaldirektorin, die ja im Vorfeld ausdrücklich betont hat, dass es keinen Antisemitismus auf der Dokumenta geben wird und dass diese Aussage falsch war, wissen wir heute.
Ein Dialog der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland mit dem indonesischen Dokumenta-Kuratorinnen-Team Juan Grupa ist Stand heute nicht mehr vorstellbar. Zuvor müssten alle Werke des antisemitischen Kollektivs Taring Pardi wohl vollständig von der Dokumenta 15 entfernt werden. Und das sind immer noch etliche hundert an mehreren Standorten in Kassel. Benjamin Graumann.
Wir hätten uns gewünscht, dass alle Bilder von diesen Künstlern, die im Zusammenhang damit stehen, entfernt werden und dass eine Klarstellung kommt. Denn man muss auch klar sagen, der Dokumenta ist in diesem Jahr so nicht mehr zu helfen. Der Skandal ist da, die Dokumenta verkommt zu einer antisemitischen Propaganda-Ausstellung.
Da ist im Moment wohl kaum etwas zu heilen, solange Taring Pardi noch auf der Kasseler Ausstellung präsent ist. Auch Josef Schuster sieht zurzeit keinerlei Basis für einen Dialog mit der Dokumenta.
Ich sehe im Moment keine Veranlassung für ein Gespräch.
Die Gremien der Dokumenta mit ihrem 40-Millionen-Budget müssen zunächst Verantwortung übernehmen, so Schuster. Wenn sie es nicht tun, steht für ihn auch die Zukunft der öffentlichen Finanzierung der Kasseler Kunstausstellung in Frage.
Öffentliche Gelder für eine Ausstellung, in der jetzt ganz klar Antisemitismus zum Ausdruck kam. Da muss schon gefragt werden, ob da öffentliche Mittel gerechtfertigt waren, gerechtfertigt sind.
Da habe ich mit dem Bundeskanzler was gemeinsam. Auch ich fahre nicht zu der Documenta nach Kassel. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fiedgau über die Verantwortung und den Nachhall des Documenta-Skandals. Wir bleiben hier bei Skandalen und ihren Folgen. Der Leiter des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs, Walter Homolka, lässt seit Anfang Mai alle seine Posten ruhen, nachdem es Vorwürfe sexueller Übergriffe am Kolleg gab und daraufhin auch bisher unbestätigte Vorwürfe von Machtmissbrauch gegenüber Homolka. Wir haben darüber berichtet. Doch dass Abraham-Geiger-Kolleg, eine Vorzeigeinstitution, die einzige liberale Rabbinerschule Europas, steht jetzt vor einem, wenn nicht Scherbenhaufen, dann zumindest einem Haufen an Problemen. Einerseits die aufwendige und womöglich langwierige Aufklärung der Vorwürfe, daran wird bereits intern und extern gearbeitet, und andererseits vor der Frage, wie geht's weiter? Carsten Dippel.
Im Herbst stehen die nächsten Ordinationen am konservativen Zacharias-Frenkel-College und am liberalen Abraham-Geiger-Kolleg, die am Campus in Potsdam unter einem Dach leben, an. Doch die Stimmung unter den Studierenden ist sehr angespannt, sagt der Rabbiner Netanel Ohöft. Er ist Dozent an der Potsdamer School of Jewish Theology, die den akademischen Teil des Studiums abdeckt. Die Rabbinerausbildung müsse sich komplett neu ausrichten, fordert er.
Eine neue Leitung hätte auch die Aufgabe, eine neue Vision für die Institution in Potsdam aufzubauen, wie die Ausbildung, die dort stattfindet, tatsächlich ein Segen für die jüdische Landschaft in Deutschland werden kann.
Das Abraham-Geiger-Kolleg gilt als Leuchtturmprojekt. Dass nach der Shoah in Deutschland überhaupt wieder an die Ausbildungstradition angeknüpft werden könnte, galt jahrzehntelang als unwahrscheinlich. Doch 1999 entstand die Ausbildungsstätte für Rabbinerinnen und Rabbiner. Später wurde sie um eine Kantorenschule und das konservative Frenkel College erweitert. Schließlich gelang die Verankerung der jüdischen Theologie an der Universität Potsdam. Der jetzige Skandal habe Dinge offenbart, die das Wort vom Leuchtturmprojekt fragwürdig erscheinen lassen, sagt Netanel Ohöft. Gemeinsam mit seinen Rabbinerkollegen Josh Weiner, Anita Kantor und Arye Pollack sowie weiteren Absolventen des Kollegs, die anonym bleiben wollen, legte er der Kollegsleitung ein 20-Punkte umfassendes Positionspapier vor. Skizziert wird darin die Vision einer umfassend erneuerten Ausbildungsstätte, und jeder dieser 20 Punkte liest sich zugleich als fundamentale Kritik am bisherigen. Eine Kritik, die sich über die Jahre aufgebaut habe, sagt Initiator Ohlhöft.
Unsere Idee war es, dass nicht nur jetzt eine Aufarbeitung der bestehenden offensichtlichen Missstände erfolgt, sondern auch der tiefer liegenden Strukturen, die sich in nicht so guter Lehre zeigen und in verschiedenen Niveauschwierigkeiten, sage ich mal, im Kolleg, in bestimmten Personalentscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden, und überhaupt die, ich würde es mal sagen, Visionslosigkeit.
Die Kritik der AutorInnen zielt auf die Strukturen, die Machtfülle der alten Leitung und den aus ihrer Sicht falschen Zuschnitt der Ausbildung. Eine Blase habe sich da gebildet, eine abgeschottete Welt, die sich Impulsen von außen verschlossen, das Geiger-Kolleg hingegen als die einzig wahre Ausbildungsstätte für liberale Rabbiner der Welt präsentiert habe.
Gleichzeitig gab es immer viel Angst vor anderen Formen des Judentums, gab sehr eine große Angst vor der Orthodoxie, aber auch vor dem konservativen Judentum.
Das liberale Judentum hat sich vor allem in den USA in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt, indem es etwa dem Rituellen wieder mehr Bedeutung geschenkt hat. Das Abraham-Geiger-Kolleg habe sich hingegen zu sehr auf nostalgische Ideen des 19. Jahrhunderts gestützt und Ansätze der Moderne kaum berücksichtigt, kritisiert Ohlhöft. Kontakt und Austausch mit anderen jüdischen Institutionen in der Welt, auch mit anderen Strömungen wie der Orthodoxie, seien bewusst gemieden worden. Das habe Zugänge verbaut. Man könne jedoch nicht auf die Vielfalt des Judentums, die Tiefe der jüdischen Geschichte und den Reichtum der Quellen verzichten, während man gleichzeitig die Deutungshoheit über das ganze Judentum beanspruche. Letztlich sei daher auch die Rekrutierung von Studierenden eher schlecht gelaufen.
Weil man eben nicht gut vernetzt war mit der jüdischen Welt, weil der Ruf des Kollegs in der jüdischen Welt eigentlich nicht sehr gut war. Aber was mich persönlich immer noch stärker gestört hat, war eigentlich das Auftreten des Kollegs mit dem Anspruch, akademische Exzellenz mit religiöser Exzellenz zu verbinden. Dass sie also große Textkenntnisse haben, große Sprachkenntnisse. und deswegen in der Lage sein, das Judentum für das 21. Jahrhundert zu deuten oder mitzuformen und gleichzeitig aber in der Lehre und im Niveau des Studiums diese Exzellenz nie erreicht wurde.
So sei das Studium der jüdischen Quellen viel zu kurz gekommen. Es zählte mehr die Gebetsperformance, das Auftreten in der Synagoge. Doch das Wirken eines Rabbiners umfasse eben weit mehr, sagt Ohlhöft. So fordert das Papier ein intensives Eintauchen in die klassischen und modernen jüdischen Texte. Dementsprechend müsse auch das Lehrpersonal stärker nach seiner Verankerung in der jüdischen Tradition ausgewählt werden. Die Rabbinerausbildung solle schließlich nicht bloß Berufshandwerk vermitteln.
Das Kolleg hat sich vielleicht auch eher bemüht, ein Judentum zu formen, das sich in der Synagoge abspielt und weniger zu Hause, da wo Judentum eigentlich sich abspielt. Und dadurch sind all die anderen Sachen, die das Judentum eigentlich reich machen und interessant machen, irgendwie unter den Tisch gefallen.
Was den Autoren vorschwebt, ist ein Beit Midrasch, ein offenes Lehrhaus. Ein Zentrum des Lernens, Bildens und Diskutierens, wie es im Papier heißt. Neben der Rabbinerausbildung im eigentlichen Sinne und der akademischen Lehre solle dieses Beit Midrasch allen Jüdinnen und Juden hierzulande offen stehen. Sei es für wenige Tage des Studiums oder für ein ganzes Semester. Ein Beit Midrasch, das seine Türen unabhängig von Denomination und religiöser Orientierung öffnet.
Viele Juden in unserer Welt sind nun mal säkular, aber haben vielleicht trotzdem einen Lernwillen oder das Interesse an einer jüdischen Identität, die sich aus den Quellen des Judentums speist. Und ich denke, wenn man mehr das Lernen und das Lehrhaus sozusagen in den Mittelpunkt stellen würde, weniger das rituelle Zusammenkommen im Gebet, dann hätten auch mehr Leute Zugang dazu.
Micha Brumlik, Seniorprofessor am Berliner Selmer-Stern-Zentrum und Mitglied im jüdischen Studienwerk ELES, sieht für einen grundlegenden Neuanfang der Rabbinerausbildung den Zentralrat der Juden in Deutschland in der Pflicht. Es sei ein Fehler gewesen, dass der Zentralrat die Rabbinerausbildung nicht in die eigene Hand genommen hat. Die vom Zentralrat getragene Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg ermögliche zwar ein rabbinisches Grundstudium, nicht jedoch einen Weg zur Ordination. Für diesen müssen Heidelberger Studierende nach Israel oder in die USA wechseln.
Ich glaube, dass die gegenwärtige Krise ein Anlass wäre, dieses ausgedünnte Konzept zu überdenken und selbst eine entsprechende rabbinische Ausbildung einschließlich der Ordination anzubieten.
Der Zentralrat hatte sich lange schwer damit getan, die liberale Rabbinerausbildung, wie sie am Geiger-Kolleg erfolgt, zu unterstützen. Bei der 1979 gegründeten Hochschule in Heidelberg konnte man sich seinerzeit nicht einigen, ob man eine liberale oder orthodoxe Ausbildung anbietet. Heute gibt es zwei Rabbinerkonferenzen, eine liberale und eine orthodoxe. Man solle miteinander ins Gespräch über eine gemeinsame Zukunft der Rabbinerausbildung finden, sagt Brumlik. Sein Vorschlag? Den jüdischen Campus in Potsdam gewissermaßen als Außenstelle der Heidelberger Hochschule zu betreiben und dieser damit ein Vollstudium für das Rabbinat zu ermöglichen. Ein gemeinsames Rabbinerseminar mit 3 Ausbildungsgängen für die verschiedenen Ausrichtungen, liberal, konservativ, orthodox.
Ich glaube, dann wäre wieder klar, dass die Rabbinatsausbildung ein essentielles Bedürfnis der im Zentralrat organisatorisch zusammengefassten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist. Und die jüdische Gemeinschaft in Deutschland sollte tatsächlich auch die Verantwortung übernehmen, für diesen ihren rabbinischen Nachwuchs zu sorgen.
Für Ulrike Offenberg, Rabbinerin der liberalen Gemeinde in Hameln, ist klar, dass die liberale Rabbinerausbildung mit ihrem institutionellen, von außen schwer zu durchschauenden Geflecht an Stiftungen und Organisationen und zugeschnitten auf Kollegsleiter Walter Homolka, der seine Ämter derzeit ruhen lässt, in dieser Konstruktion nicht beibehalten werden kann.
Ich denke, es gibt genug Leute, die auch Ämter wieder übernehmen können. Es gab viele, die sich aus den Gemeinden oder aus anderen Institutionen abgewandt haben, aus Ekel über diese Strukturen, in denen man nicht wirklich was bewegen konnte. Und ich hoffe, dass diese Leute aus der zweiten und dritten Reihe jetzt auch nach vorne treten und Verantwortung übernehmen, um wieder was aufzubauen. Und da bin ich eigentlich doch optimistisch, dass jetzt die Chance ist, was wirklich Gutes, Pluralistisches aufzubauen, ja.
Offenberg wurde einst, obwohl Jahrgangsbeste, kurz vor ihrer Ordination vom Geiger-Kolleg, wie sie sagt, ohne Angabe von Gründen, relegiert. Ihre Ordination erlangte sie schließlich am Hebrew Union College in Jerusalem. Sie glaubt nicht an eine Rückkehr von Walter Homolka in seine Ämter. Der Ruf der Rabbinerausbildung sei zu retten, sagt die Rabbinerin.
Aber dafür muss man überzeugend nachweisen können, dass sich wirklich die Zustände geändert haben. Und dass es allein in der Ausbildung um Sachkompetenz geht und Orientierung auf die Bedürfnisse der Gemeinden und des hiesigen Judentums. Und dann denke ich, kann man da was retten.
Die Interimsleitung des Abraham-Geiger-Kollegs teilte mit, das Positionspapier wie auch andere von verschiedenen Seiten vorgebrachten Vorschläge zur Neuaufstellung der liberalen Rabbinerausbildung in einen strukturierten Prozess, wie es heißt, einzubeziehen und gab zudem das Versprechen ab, mit allen Interessierten Gespräche zu führen.
Die Untersuchungen zum Fall Walter Homolka werden noch Monate andauern, aber das von ihm geführte Abraham-Geiger-Kolleg wird sich neu orientieren müssen, erzählte uns Kollege Carsten Dippel.